Der Tennissommer 2024 geht weiter. Roland Garros, Wimbledon, wobei da hat es eigentlich nur geregnet. So richtig viel Sommer war da gar nicht. Dann aber die Olympischen Spiele, bald die US Open. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crosscourt. Natürlich auch heute mit Stefan Schnürle. Hallo Stefan.
Hallo Dennis.
Ich habe ehrlicherweise den Fokus bei diesen Olympischen Spielen sehr auf Tischtennis, da ich das ja hier für Eurosport auch kommentieren darf. Wie ist Olympia für dich so? Wie kannst du das Ganze so wahrnehmen?
Ja, also für mich ist Olympia schon ein Highlight, allerdings wie bei dir halt auch durch den Beruf mit viel Arbeit verbunden. Das macht es dann wenig anstrengend oft. Und ja, Tennis ist halt dann nur eine von sehr vielen Sportarten, die dann bei uns auch im Fokus stehen. Trotzdem versuche ich so viel Olympiatennis wie möglich zu gucken, sofern es die Arbeit eben zulässt. Ist nicht immer einfach, gebe ich zu. Also gerade nach Kerber und Zverevs Ausscheiden haben dann auch mal andere Sportarten Priorität bei uns genossen, was halt logisch ist, weil die meisten User sich dann doch vor allem auch deutsche Erfolge begeistern lassen. Und beim Tennis ist es ja auch so, muss man sagen, dass sich nicht alle Stars immer einig sind, wie wichtig Olympia in ihrem Sport ist.
Aber das ist ja ein ganz interessantes Thema, ne? Also dieses ganze Ding mit dem Stellenwert Tennis bei den Olympischen Spielen. Es gibt Sportarten, ich würde zum Beispiel auch Tischtennis dazu zählen, da ist das vom Stellenwert sehr weit oben angesehen. Nichts geht über Olympia so richtig. Ich bin jetzt hier auch gerade zwischen zwei Sessions, muss später noch wieder kommentieren. Aber wir haben freies Zeitfenster gefunden für diesen Podcast. Wie würdest du das einordnen, der Stellenwert Tennis bei den Olympischen Spielen?
Ja. Ja, fragst du die Tennis-Olympiasieger, gibt es nichts Wichtigeres. Also ja. Alexander Zverev hat ja auch schon gesagt, das wäre das Wichtigste überhaupt. Und auch in dem Jahr sei es das wichtigste Event des Jahres. Das ist seine Sicht, die darf er haben. Ich sehe es im Tennis ein bisschen anders, glaube ich, weil die Draws sind dann schon ein gutes Stück schwächer als bei Grand Slams. Kommen wir vielleicht auch später noch dazu. Also wir haben da schon ein paar Leute mitgespielt, die würden jetzt nicht mal in einem Challenger reinkommen, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Aber wir haben halt schon auch gesehen, was es im Federer, Nadal, Murray und jetzt eben auch Djokovic bedeutet. Und wenn die Größten, die Big Four, Olympia so einer Bedeutung beimessen, dann tut es auch dem Sport gut. Für mich ist es auch das fünftwichtigste Tennis-Event. Sehen jetzt halt, wie du schon angesprochen hast, nicht alle Tennis-Stars so, gerade... ja gut, bei den Männern waren es vorrangig Absagen aus den USA, muss man sagen. Jannik Sinner war ja einfach erkrankt, leider. Das war jetzt keine freiwillige Absage. Bei den Damen war es natürlich schon ein bisschen anders. Also Rybakina war auch wieder erkrankt, aber mit Sabalenka, Jabeur haben da schon einige große Namen auch freiwillig verzichtet, was den Draw da noch ein bisschen weiter offen öffnete. Daher gibt es halt dort auch noch schneller Überraschungen, weil wir haben die letzten drei Olympiasiegerinnen sind jetzt Monika Puig, Belinda Bencic und eben Qin Wencheng. Mhm. Ist jetzt bis auf Puig keine Sensation gewesen, aber sicher auch jetzt nicht die Top-Favoritinnen. Und auch bei den Herren kann dieses Best of Three mal Türen öffnen, aber da hat jetzt dann doch auch wieder mancher bewiesen, dass die Lücke zu Djokovic und Alcaraz einfach doch weiter groß ist, auch im mentalen Bereich.
Wir fangen mit Djokovic und Alcaraz an, würde ich sagen. Lass uns über dieses Herrenfinale sprechen. Djokovic gewinnt das Match und hat ja einen Gefühlsausbruch danach. Wahnsinnige Szenen, die wir da gesehen haben. Vor allen Dingen gewinnt er dieses Match zweimal im Tiebreak. Wir haben so oft hier über die Tiebreak-Stärke auch gesprochen von dem Serben. Also er gewinnt zweimal 7-6 in diesem Zweisatzerfolg gegen Alcaraz. Es war ein großes Match, es war ein langes Match dafür, dass es nur zwei Sätze gewesen sind. Was glaubst du, hat da letztendlich den Unterschied gemacht?
Also wenn ich es ganz einfach runterbrechen soll, Djokovic hat die wichtigen Punkte einfach besser gespielt. Das war vor allem im ersten Satz der Fall, da war er super fokussiert von Anfang an. Alcaraz begann da schon ein bisschen nervös, also mehr auch als in den Grand Slam Finals noch, hat da auch ein paar Breakbälle abwehren müssen. Danach fand ich aber Alcaraz bis zum Tiebreak sogar einen Tick stärker. Aber hat sich eben nicht belohnen können. Das lag viel auch an Djokovic, der da bei Breakball mutig war, die Initiative oft ergriffen hat und stark spielte. Aber Alcaraz hatte auch so ein oder andere Chance, wo er halt in Wimbledon noch genutzt hat. Und das hat er auch diesmal nicht. Da war er doch ein bisschen zu nervös. Also er hatte da anfangs mal 0-30 bei Aufschlag Djokovic, wo er wirklich eine leichte Vorhand aus einer Angriffsposition verschlägt. Und das gegen den guten Djokovic kannst du dir das halt nicht erlauben, weil du kriegst ja nicht so viele Chancen. Und entscheidendes Spiel, vielleicht sogar ein Match, war für mich bei 4-4, als Alcaraz ja 5 Breakbälle hatte. Hat Djokovic auch einen Großteil sehr gut abgewehrt, aber Alcaraz hatte schon bei 1-2 zumindest eine kleine Chance und bei einem hat er eine große Chance, wo er einfach nur den Return wirklich ins Feld kriegen musste. Und genau das war aber auch das Problem an dem Tag, fand ich. Also im zweiten Satz war das noch auffälliger. Alcaraz war bei Returns ungewöhnlich fehleranfällig. Also die haben gar nicht funktioniert, auch bei zweiten Aufschlägen. Mhm. Trotzdem, beide haben im ganzen Match ja nicht ein einziges Break kassiert. Das finde ich auch Sand schon bemerkenswert. So kam es, wie du gesagt hast, beides mal auf den Tiebreak an. Und die waren eben anders als in Wimbledon. Djokovic hatte diesmal diesen erwähnten Laserfokus, wo er manchmal hatte Tiebreaks. Und Alcaraz hat da schon ein bisschen mit den Nerven gekämpft. Das hat man gemerkt, das hat er auch gesagt. Und da habe ich auch Verständnis. Also er ist so jung noch, das waren seine ersten Olympischen Spiele. Und Djokovic hat da echt seine ganze Erfahrung ausgespielt. Fände ich aber nicht minder beeindruckend, weil er wusste auch, dass das für ihn jetzt die eine große Chance war, seinen Lebenstraum doch noch zu erfüllen. Vielleicht hat er, auch um sich ein wenig selbst einen Druck zu nehmen, immer gesagt, ja, 2028 gibt es ja auch noch, aber ganz ehrlich, das ist schon sehr weit weg. Und ob da Gold nochmal drin wäre, weiß man jetzt auch nicht, aber jetzt hat er es geschafft. Er kann jetzt versuchen, wie Andy Murray, auch Olympiasieg noch zu wiederholen oder wie Nadal einmal im Einzel und im Doppel zu gewinnen. Wobei, da gewinnt er, glaube ich, eher mit 50 Jahren noch im Einzel als einmal im Doppel. Da hat er dann doch ein paar Schwächen wie im Volley und auch von der Art her ist er, glaube ich, im Einzelsportart, glaube ich, besser aufgehoben. Aber es ist schön zu sehen, wenn eine Sportikone dann Sieg nochmal so viel bedeutet, das erwähnt. Und Alex Bommes hat es ja in der ARD auch gesagt, er schien sich diesmal wirklich das einmal ehrlich für sich zu freuen, auch für sein Land, dass er seinem Land da nochmal dieses Gold schenken konnte. Und sein Jubel wirkte halt weniger, wie es sonst schon teilweise so war. Hey, ich habe es euch allen gezeigt, weil ihr mich nicht gut genug liebt oder weil ihr den anderen mehr liebt. Das ist sein Finger am Ohr gegen Nadal, hatte ja auch eher diesen Vibe. Und diesmal schien es einfach nur ehrlich glücklich zu sein, dass er das jetzt endlich geschafft hat.
Ja, ich habe gerade überlegt, 2028 Los Angeles, da wäre er dann wahrscheinlich 41, oder?
Ja.
Ja, das sehe ich jetzt auch noch nicht so richtig. Aber ja, diese Szenen, es war irgendwie beeindruckend. Ich glaube, dass die Finger da so gezittert haben und so, das kannst du dir jetzt auch nicht ausdenken. Trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung, die ich irgendwann schon mal, ich glaube, das war nach seinem Australian Open Triumph, als er da auch in der Box zusammengesackt ist. Da habe ich mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass er das dann auch ganz gerne vielleicht so möchte, nochmal so ein bisschen so diese Gefühle nach außen zu tragen. Irgendwie schwingt das bei mir so ein bisschen mit, aber ganz ausdenken kannst du es dir natürlich nicht. Das hat ihm sicherlich eine ganze Menge bedeutet. Jetzt ist er ja so gesehen am Ziel seiner Träume. Er hat diesen Titel auch noch. Wahnsinn eigentlich, er ist total komplett. Oder was bleibt jetzt noch? Oder anders gefragt, was kommt jetzt noch?
Ja, gute Frage. Also Djokovic hat in diesem Finale verdammt viel richtig gemacht. Aber den ultimativen Mic-Drop-Moment, schaut mal Federer, das kriege ich auch besser in, den hat er ja verstreichen lassen, muss man sagen. Weil das war sein mit Abstand bestes Match in dem Jahr, ausgerechnet für ihn wichtigsten Match des Jahres, gegen einen Spieler, der die letzten beiden Grand Slams gewonnen und ihn einmal dabei ziemlich verprügelt hat. Und wir haben jetzt auch in dem Jahr gesehen, dass es für Djokovic eben nicht mehr so einfach ist, diese gleiche Konstanz ständig abzurufen und schon gar nicht über Best of Five. Also da wäre schon ein ultimativer Power-Move von ihm gewesen zu sagen, schaut, ich habe euch bewiesen, ich bin immer noch der Beste. Ich bin auch der Beste darin, den perfekten Zeitpunkt für den Abschied zu finden. Das wäre schon ziemlich stark gewesen, finde ich. Also allein von dem Move her, wo er dann auch sagt, hey, ich kriege das, auch das hin. Aber es ist hypothetisch und ich verstehe gut, wieso das für ihn gar keine Option war. Ich wäre jetzt auch nur halt vorsichtig zu sagen, ja, Djokovic wird diesen perfekten Moment finden, anders als die anderen beiden. Müssen wir mal warten. Wie gesagt, ja, bin auch bei Federer und Nadal ein bisschen anderer Meinung als viele. Das hatte ich ja auch mal in der Federer-Spezialfolge erläutert, dass es für die eben auch schwer war, fast unmöglich mit Verletzungen da den idealen Zeitpunkt zu finden. Und ich bin ja auch eh gern auf dem Trichter. Für mich sollen alle so lang spielen, wie sie wollen, weil wer wegen ja ein, zwei oder von mir aus auch drei schlechter Jahre irgendwie die Legacy eines über 15 bis 20 Jahre erfolgreichen Spielers anzweifelt, der hat entweder den Nachteil der späten Geburt oder den Nachteil eines Gehirns, das vielleicht gespeicherte Informationen nicht so gut behalten kann. Aber Djokovic weiß natürlich, dass dieses allgemeine Bild in der Öffentlichkeit schon ein bisschen lautet, dass seine beiden Rivalen den Zeitpunkt für den Rücktritt verpasst haben. Und ich traue ihm schon zu, dass er sie auch darschlagen will. Deshalb, meine erste Vermutung wäre fast, dass dieses Gold die Karriere von Djokovic ein wenig verkürzen wird. Weil, wie wir schon gesagt haben, 2028 ist extrem weit weg. ich hätte ihm zugetraut, dass er so besessen von dem Gold ist, dass er das sonst unbedingt nochmal versucht hätte, vielleicht auch nach einer längeren Pause. Ja. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Sein letzter großer Traum ist erfüllt. Ja, 25. Grand Slam ist sicher noch ein großes Ziel, was aber A, schneller erreichbar scheint und B, auch kein Drama, wenn es nicht klappt. Wir wissen zwar noch nicht, wann genau Nadal aufhört, aber mehr als ein Jahr wird sicher nicht mehr werden. Also hat Djokovic ist auch als letzter dann nicht mehr den Nachteil oder hat den Vorteil besser gesagt, dass er sich jetzt keine Gedanken mehr um seine anderen zwei großen Rivalen machen muss. Trotzdem hat er natürlich gestern gesagt, er hat 2028 weiter im Kopf. Weiß ich jetzt nicht. Darf man auch nicht jedes Wort, glaube ich, für bare Münze nehmen, aber vielleicht zieht er auch eine Motivation daraus, was er schon mal angedeutet hat, dass er laut eigener Aussage ja wisse, dass viele sich sein Karriereende wünschen, aber die müssten noch länger warten. Traue ich ihm auch zu, dass er sich das so stark einbildet, dass ihn das motiviert, noch länger zu spielen. Mhm. Ob es dann zu einem Karriereende nach einem großen Triumph führt, bleibt aber abzuwarten. Unbestritten ist aber erstmal, dass er mit dem Olympiasieg auf alle Fälle nochmal ein eindrucksvolles Statement gesetzt hat.
Ey, und was waren das aber auch für Bälle manchmal in den Situationen? Ich kann mich da erinnern an ein, zwei Bälle aus der ganz tiefen Vorhand, ja. Cross in die Vorhand von Alcaraz. Und er ist ja wahnsinnig schnell und der hat den Ball gar nicht mehr berührt. Also da hat er es wirklich nochmal bewiesen, wenn er den perfekt im Schläger hat und da rausbeschleunigen kann, was da immer noch mit 37 rauskommt und wie er dagegen halten kann. Also das hat mich echt ziemlich beeindruckt. Jetzt lass uns kurz über Carlos Alcaraz sprechen. Auch der war total emotional danach. Der stand dann ja da bei Alex Kurecha beim Interview und das Interview konnte erstmal nicht so richtig starten, weil auch ihm dann die Tränen gekommen sind. Glaubst du, dass das für ihn ein großer Rückschlag gewesen ist oder macht ihn das vielleicht sogar noch stärker? Ich meine, der hat jetzt nun auch schon so seine paar Erfahrungen gesammelt, ist jetzt längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Olympia vielleicht immer noch mal was anderes, aber das war schon auch interessant, fand ich, zu beobachten, ja, wie die Gefühle ihn da auch kurz übermannt haben.
Ja, auf jeden Fall. Also das ging einem auch nahe, fand ich, weil, wie gesagt, das eine sind die Tränen der Freude, wo man sich ja mal mitfreuen kann. Aber wenn jemanden so voll von Schmerz geplagt, da plötzlich anfängt zu weinen, das tut dann immer doch ein bisschen mehr weh. Ja, also es war schon auffällig auch, wie gesagt, die Nervosität habe ich angesprochen. Also die anderen Grand Slam-Finals, da wirkt er ruhiger, da hat er irgendwie nur für sich gespielt. Aber hier hat er ja auch so ein bisschen angedeutet oder gesagt, dass er hat das Gefühl gehabt, er muss für ganz Spanien dieses Gold gewinnen und hat sein Land im Stich gelassen. Und das ist natürlich dann sehr viel Druck, was du aushalten musst, als gerade noch, wenn du so jung bist. Mhm. Ich meine, er hat immer noch Silber geholt bei seinen ersten Olympischen Spielen. Für Djokovic waren es jetzt die 5. Olympische Spiele, bei denen er erstmals das Finale erreicht hat. Federer hat es im Einzel auch erst beim 4. Anlauf geschafft, das Finale zu erreichen.
Okay. Aber das muss man, glaube ich, im Kopf, glaube ich, erstmal so für sich klar kriegen. Ein verlorenes Grand Slam-Finale ist gefühlt irgendwie nichts. Da geht es nur um den Titel. Und ein verlorenes Olympia-Finale ist halt die Silbermedaille. Aber ich glaube, das ist für Tennisspieler nicht so gewöhnlich, das als ganz großen Erfolg zu sehen vielleicht.
Nee, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Also, und wie gesagt, wenn du siehst halt, wie die Legenden Federer und Djokovic sich damit abgemüht haben, also Nadal hat es jetzt bei seinen ersten Olympischen Spielen direkt Gold geholt im Einzel, okay, aber der ist ja ein bisschen die Ausnahme, was die jungen Jahre betrifft. Ich glaube schon, dass auch Alcaraz das jetzt aber mit etwas Abstand richtig einordnen kann, dieses Silber, dass das eben doch extrem wertvoll waren, dass das auch sehr erfolgreiche Spiele für ihn waren. Was er ja zumindest immer betont hat, ist, wie viel ihm auch das Doppel mit Nadal, da kommen wir ja später noch dazu, und nicht nur das Spielen, sondern auch dieses ein bisschen Zusammensein, die haben ja auch zusammen dieses spanische Brettspiel da gespielt und so weiter, haben zusammen trainiert ein bisschen. Auch das, glaube ich, war für ihn extrem wertvoll, was er gesagt hat, was sich langfristig bezahlbar macht, und ich glaube auch, dass er jetzt noch erfolgshungriger nach New York reisen wird.
So, und dann müssen wir natürlich noch mal darüber sprechen. Bronze-Match, Musetti gewinnt gegen Oje Aliassime in 3 Sätzen, 6-3 im dritten Durchgang. Und wenn wir bei Musetti sind, dann denken wir natürlich zwangsläufig auch an Alexander Zverev. Würde mich interessieren, wie du das Match bewertest. Das Viertelfinale 5-7, 5-7 aus der Sicht von Zverev. Ja, es hat nicht gereicht zur Titelverteidigung bzw. zur erneuten Goldmedaille. Wie bewertest du das Match?
Ja, also Musetti war halt von Anfang an spielerisch variabler, hat Zverev mit guten Stops gequält und hat sich da auch zu Recht diesen Vorsprung erspielt. Aber Musetti ist auch immer noch Musetti. Der wackelt in der Regel auch gegen gute Gegner, wenn du ihm da nicht genug Vorsprung gibst, wenn es wichtig wird. Das ist immer noch ein bisschen sein Problem. Das hat er dann auch gegen Djokovic im Halbfinale gezeigt, als er da von 40-0 noch den Satz weggab und dann im zweiten Satz auch mehrmals Break-Vorsprung direkt wieder hergab. Aber Zverev hat da eben nicht diese Aura eines Djokovic, auch nicht diesen Lockdown-Modus, wo er dann selbst keine Fehler mehr macht. Und in dem Match, vor allem im ersten Satz, kam halt der eigene Aufschlag nicht so. Da ließ er ihn halt nochmal davonkommen. Im zweiten Satz war der Aufschlag dann besser. Und der hielt ihn dann auch neben seinem Kampfgeist so ein bisschen am Leben im Spiel. Aber bei 5-5 wurde es halt dann nochmal wild. Als er von Spielball weg da mit wilden Überkopffehler und einen Fehler nach dem anderen eigentlich reihte. Aber es ist ehrlicherweise auch ein bisschen schwer, dieses Match zu analysieren. Weil sprechen wir den Elefanten im Raum an. Ich weiß nicht, kommt dir das bei Zverev gerade nicht irgendwie wie so ein doofes Déjà-vu vor?
Was meinst du genau? Also, dass er immer mal wieder auch sagt, was er hier und da, also dass er seine körperlichen Probleme, die es manchmal geben kann, nicht für sich behält?
Ja, muss er ja auch nicht, aber dass die halt immer wieder auftreten. Also wir haben jetzt das Australian Open Halbfinale gegen Medvedev nach verspielter Zweisatzführung. Danach ging es eigentlich nur um die fiebrige Erkältung in der Nacht. Wimbledon war die Knieverletzung, wo dann erneut eine Zweisatzführung futsch ging. Diesmal Erschöpfung, Schwindel, 4 Bälle flogen laut eigener Aussage gleichzeitig auf ihn zu. Zugegeben, das macht es dann auch schwierig, sich für den richtigen zu entscheiden. Ich zweifle da auch gar nicht dran, nur ist es halt wirklich nur Pech? Also hat immer nur Zverev Pech? Schmerzen oder gesundheitliche Probleme während so größerer Events sind üblich, das sagt ja jeder Topspieler. Manche wie Djokovic zeigen die dann auch mehr, wenn was nicht stimmt. Andere versuchen es eher zu verstecken, das kann ja jeder machen, wie er mag. Die Frage ist halt, schaffst du es Tage, wo es dir nicht so gut geht, zu überstehen? Das schafft ein Djokovic, das war diesmal wieder so. Tsitsipas war dafür auch ein dankbarer Gegner. Es hatten früher auch Federer und Nadal hat das ausgezeichnet, solche Tage zu überstehen. Das schafft Zverev ehrlicherweise nicht so gut. Und die andere Frage ist, trifft er da so gesundheitlich immer da die klügsten Entscheidungen? Weil nach Wimbledon hat er in der Woche danach direkt Hamburg gespielt und nach dem ersten Match gesagt, er habe sich 20 Minuten vor Beginn dazu entschieden. Beim Warmmachen hat er sich nicht gut gefühlt. Jetzt erwähnt er in Paris, dass er schon beim Turnier in Hamburg gemerkt hat, dass was nicht stimmte und er sehr schnell müde wurde. Also ich verstehe das Hamburg Heimatturnier, alles gut. Das ehrt ihn ja, aber ist es smart? Und was ich halt nicht verstehe, wenn er das in Hamburg gefühlt hat, warum kam denn dann danach keiner auf die Idee, mal einen Bluttest zu machen, um zu checken, was los ist? Warum denn jetzt wieder? Also ich will da gar nicht zu kritisch klingen, weil er an sich echt ein gutes Jahr spielt. Sein Ausschlag ist in dem Jahr sensationell gut, die Quote überragend. Er hat sich unter den Top 5 etabliert. Auch wenn für mich zu den Top 3 schon noch ein Abstand da ist. Nur ich zucke dann immer ein bisschen nervös, wenn er wie in Wimbledon da nach 3 Runden zum Top-Favoriten erklärt wird, weil ich mir denke, ja, wissen Alcaraz, Djokovic und Sinner auch davon. Er spielt halt immer weiter. Ich bin jetzt echt gespannt, beziehungsweise ich sehe ihn halt jetzt auch schon wieder in Montreal trainieren, wo ich mir denke, also er gönnt sich halt gar keine Pause. Also die Blutergebnisse werden wahrscheinlich positiv oder halt gut ausgefallen sein, sodass er aber trotzdem mal für den Körper mal eine Pause gönnt oder auch dem Geist, wie es jetzt Djokovic und Alcaraz auch tun. Ich glaube, das wäre nicht ganz verkehrt.
Okay, das also zu Sascha Zverev. Müssen wir gucken, was die nächsten Wochen da so bringen. Wir müssen noch über ein Match sprechen, das ja eigentlich über allem stand. Da kommen wir gar nicht drum herum. Raffole kann man eigentlich dazu sagen. Die 60. Auflage. Rafael Nadal gegen Novak Djokovic. Zweite Runde. Als die Auslosung war, war klar, dass das Spiel kommen kann. Es ist dann auch so gekommen. Es waren sehr viele Leute sehr gehypt. Ich zähle mich da auch dazu, weil ich dachte, dass die jetzt nochmal durch dieses Losglück oder Pech, wie auch immer man es betrachten will, dass sie da jetzt nochmal aufeinandertreffen an dem Ort. Da dachte ich einfach, das Happening an sich, das finde ich auch dann irgendwie besonders und schaue mir das einfach gerne an, weil wir natürlich auch viele Erinnerungen daran haben. Du hast diesen Hype, du bist den nicht so mitgegangen, du warst nicht so gehypt. Warum?
Also es war nicht so, dass ich kein Interesse hatte, das muss ich schon auch sagen. Ich habe es geguckt, natürlich, habe auch alle anderen Sportarten da hinten angestellt und nichts irgendwie parallel. Das war schon wichtig, das war groß. Ich verstehe, was du sagst, völlig und auch gerade die wir vielleicht auch nicht jetzt immer jedes Tennismatch gucken, dass die da auch gehypt waren. Mein innerer Monk hat sich auch gefreut, dass jetzt die Duelle der Big Three mit 40, 50, 60 jetzt alle mit einer runden Zahl wahrscheinlich enden. Man weiß es ja noch nicht bei Nadal Djokovic. nur diesen Hype da mit der Spannung und Experten erwarten episches Duell, wer wird gewinnen und was. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich von den 60 direkten Duellen wirklich über 50 gesehen habe und im Sinne der Spannung, was den Ausgang betrifft, war ich noch nie so gelangweilt wie von dem. Und klar, unsere Hörer wissen es jetzt nicht, aber du hast es, ich habe es dir geschrieben, was ich tippe, und ich habe es auch anderen geschrieben. Die wissen schon, dass mein Tipp nahe dem war, was es am Ende passiert ist, beziehungsweise Nadal hat sogar ein oder zwei Spiele mehr gewonnen, als ich getippt hatte. Aber ich hatte ihn halt in Bostad gesehen, seinen Kampfgeist dort bewundert, aber auch gesehen, wo die Probleme liegen. Er hat da sehr viel mit seinem Tennis-IQ und seiner Erfahrung gelöst, aber doch oft ein halber Schritt gefehlt. Und wenn jemand wirklich Druck gemacht hat, seinen Aufschlag konnte er kaum beschützen, war im Finale dann völlig kaputt. Nach der Paris-Anreise hat er sich noch vor dem Draw diesen fetten Verband um den Oberschenkel machen müssen, weil es da gezwickt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal einen halben Schritt gekostet hat, spielt keine Rolle. Ich habe halt nur das Match gegen Fucsovics in Runde 1 auch gesehen. Das war ein Satz echt gut, aber da hat er auch total die nötige Zeit und Fehler vom Gegner bekommen. Da war ich mir sicher, dass das gegen Djokovic nicht so passiert. Wie gesagt, ich glaube auch, dass Nadal wusste, dass er gegen Djokovic, wenn der normal spielt, kaum eine Chance haben wird, weil was halt auch schon im zweiten Satz gegen Fucsovics auffällig wurde oder dann später auch, das war neben dem mäßigen Aufschlag und diesem halben Schritt, der fehlte, die Längenprobleme. Jeder dritte, vierte Ball gerät viel zu kurz, was halt gegen Djokovic absolut tödlich ist, weil gegen den hilft dir dann der Topspin allein nicht. Damit kann der umgehen, wenn der Ball zu kurz ist. Und ich fand wirklich großen Respekt vor seinem Mut, dass er sich da trotzdem gestellt hat, auch wenn ein positiver Ausgang für ihn viel unwahrscheinlicher war als eine Megaklatsche, dass er trotz dieser Gefahr und den Oberschenkel, den er ja als Entschuldigung vorausschicken hätte können, antritt, statt sich nur aufs Doppel zu fokussieren, weil er einfach weiß, okay, ey, super viele Fans freuen sich auf dieses Duell, Hut ab. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir dieses Duell gesehen hätten, wenn die Voraussetzungen genau andersrum gewesen wären. Ich fand es dann nur echt amüsant, dass Djokovic selbst nach 60 direkten Duellen immer noch Nadals unglaublichen Kampfgeist unterschätzt, was er ja selbst ein bisschen einräumte, dass er sich dazu entspannt und komfortabel gefühlt hat und dann bei 4-1 ein echt schlechtes Aufschlagspiel einstreute. Und dieses eine schlechte Spiel reicht halt, um Nadal zurückzuholen. Also das war dann auch so fast als liebevolle Hommage an all ihre tollen Duelle, hat dann Djokovic auch noch diesen, ja, seinen geliebten Überkopfball ins Netz gejagt, beziehungsweise nee, der war zu lang, gell? Auf jeden Fall dann nicht getroffen. Das hat dann echt nochmal, glaube ich, wirklich bei uns allen auch dieses alte Gefühl hochleben lassen. Jetzt wird es doch nochmal spannend und alles. Aber Djokovic hat sich dann stark gefangen. Auch ein bisschen Glück, weil die Nadal-Version einfach bei eigenem Ausschlag aktuell super angreifbar ist. Djokovic war übers Match insgesamt klar besser. Aber als es dann wirklich heiß wurde, fand ich bei 4-4, da war Nadal bei dem Ballwechsel voll auf Augenhöhe, aber dann hat der Aufschlag einfach den Unterschied gemacht. Den hatte Djokovic einfach über die Jahre erfolgreicher perfektioniert als Nadal. Und das hat hier dann auch die Entscheidung gebracht, weil er eben die freien Punkte kriegte, die Nadal nicht bekam. Und bin trotzdem froh, dass Nadal diesen Sprint von 4 Spielen in Folge nochmal hatte, weil es war dann am Ende, wie gesagt, ein bisschen knapper, als ich getippt hat. Und das hat einfach nochmal gezeigt, was wir in diesen Duellen gesehen haben. Es hat das Stadion nochmal zum Kochen gebracht. Und allein für diese letzten 30 Minuten hat es dann sich auch gelohnt gehabt.
Ja, ich finde aber auch, also man hat den Niveauunterschied klar gesehen, aber ich finde auch gerade im ersten Satz, dass Djokovic auch sehr gut gespielt hat. Der war auch richtig gierig, hatte ich so das Gefühl. Der war gerade an der Rückhand immer sehr früh dran und ist sehr hart teilweise auch cross draufgegangen, wo ich so dachte, okay, er will es auch jetzt wirklich wissen. Hatte dann auch eine gute Quote und dann ging es halt ganz schön auseinander. Deswegen ja vielleicht ganz schön, dass es am Ende noch etwas knapper geworden ist und man nicht so mit diesem Gefühl jetzt rausgeht, Nadal hat da wirklich gar keine Chance gehabt. Das hätte ja auch passieren können. Aber jetzt haben wir über diesen Hype gesprochen, jetzt müssen wir noch über den anderen Hype sprechen. Nadal-Karas, wie das Ganze ja mittlerweile auch genannt wird, wie hast du die beiden im Doppel gesehen? Es hat leider keine Medaille gegeben. Endstation Viertelfinale gegen Krajicek und Ram. Ich musste ja direkt an den Laver Cup denken. Roger Federer, dessen Karriere ist ja beendet worden. Das Doppel am Ende mit Rafael Nadal gegen Jack Sock und Francis Tiafoe. Jetzt weiß man natürlich bei Nadal nicht so richtig, wie lange es noch geht. Aber eine gewisse Parallele habe ich da schon gesehen. Also ich fand es zumindest einigermaßen speziell.
Ja, vor allem, weil es bei Murray ja auch zwei Amerikaner am Ende waren. Also Djokovic nimmt dich vor Amerikanern im Doppel im 8. Ja. Aber Nadal plant ja zumindest noch mit dem Laver Cup. Also kann er da nochmal Doppelspielen und vielleicht geht es ja da mal gegen zwei Nicht-Amerikaner, wenn er Glück hat. Also das Doppel, das Nadal-Karras war super cool zu sehen, hat auch dem Doppel riesige Aufmerksamkeit gebracht. War ja bei den Ticketverkäufen wohl erst sogar anders angegeben, aber sie haben dann doch sich entschieden, zwei der drei Doppelmatches der beiden sogar auf Chatrier zu legen, weil das Interesse einfach so riesig war. Ich bleibe bei der Betrachtung aller drei Matches bei meiner These, die habe ich hier schon mal vor ein paar Monaten gebracht, vielleicht erinnerst du dich auch daran. Wenn Nadal unbedingt eine Medaille im Doppel gewinnen hätte wollen, dann hätte er mit Marcel Granollers spielen sollen. Der hat jetzt mit einem schwächeren Doppelpartner als Nadal Runde 2 erreicht und war da am späteren Olympiasieger, den späteren Olympiasiegern gescheitert. Für die gute Laune, für die Vibes, für uns Tennisfans ist die Kombination mit Alcaraz aber natürlich unschlagbar. Er hat ja auch, wie schon erwähnt, Gold im Einzel und im Doppel. Daher konnte er es, glaube ich, so entscheiden auch. Es war wirklich ein großes Erlebnis, das die zwei zusammen zu sehen. Das erste Match war echt lustig. Also ich habe Alcaraz bis auf dieses erste French Open Duell mit Djokovic, als er da diesen Ganzkörperkrampf bekam, noch nie so nervös auf dem Tenniscourt gesehen. Nicht mal bei einem Grand Slam Finale. Also der war so nervös, weil er für Nadal offenbar unbedingt gut performen wollte. Das war brutal. Hätte er kaum einen Ball anfangs getroffen. Das zweite war dann gut von Alcaraz. Da hat er sich gut gesteigert. Da dachte ich mir echt, oh, die könnten doch richtig weit gehen. Auch wenn er manchmal nicht wusste, wo er hinlaufen soll. Das hat er ja auch selbst gesagt. Wenn ich manchmal nicht wusste, wo ich hin sollte, hat Rafa gesagt, wo gehst du denn hin? Geh auf deinen Platz. Also die beiden zusammen waren schon großartig. Und dann, klar, Viertelfinale, das war dann ein super starkes Doppelduo aus den USA, Ram und Krajicek. Das war dann von Alcaraz leider das klar schwächste Match. Da war er ein bisschen vielleicht auch platt vom mit Einzel, das war natürlich Doppelbelastung, wirkte auch fahrig. Also Nadal hat im ersten Satz auch nicht gut gespielt, muss man sagen, hat sich dann aber gesteigert. Nur Alcaraz war in dem Match überhaupt nicht irgendwie, fand nicht in die Spur. Wie gesagt, dass er am Doppel jetzt nicht am Netz total glänzt, ist jetzt kann man erwarten, aber da war er beim Aufschlag und beim Return auch der Schwächere und hat halt echt mehrere Grundlinienduelle mit Ram, mit der Vorhand verloren und das kennt man von ihm gar nicht. Das ist dann doch ungewöhnlich und es tat mir ein bisschen leid für beide, weil sie echt eine Medaille hätte holen können, aber der Draw war brutal mit den Doppelspezialisten in Runde 1, die auf Sand schon Titel holten, dann die Nummer 1, die Ex-Nummer 1 in Runde 2 und dann noch das US-Duo, das bis zum Finale alle wegschoss. Aber um es mal positiv abzuschließen, wer Lust auf gute Vibes hat, einfach diesen Match-Tiebreak im zweiten Match von Alcaraz, Nadal-Karras anschauen da gegen Griekspor und Kohlhoff. Der war, also wie Alcaraz da Ende Satz 2 einfach wirklich am Zaudern und Zögern ist, der Tiebreak geht klar verloren und ihn Nadal dann wirklich in dem Match-Tiebreak richtig antreibt, erst einen Zauber-Return auspackt, der dann auch bei Alcaraz verlöst und die sich dann gegenseitig berauschen und immer weiter pushen und wirklich unspielbar werden. Also das allein war diese Kombination wert, auch ohne Medaille.
So, jetzt bleibt aber natürlich die Frage, wenn wir ganz kurz bei Nadal noch bleiben, wie er jetzt für sich persönlich rückwirkend diese Paris-Spiele bewertet. Er hat ja gesagt, er muss da eine Bewertung vornehmen.
Ja, aber so komisch es klingt und natürlich ist er ein großer Wettkämpfer, daher gilt das jetzt auch nicht restlos, aber insgesamt wird er die Spiele, glaube ich, nach seiner Karriere als großen Erfolg werten. Wird jetzt mancher vielleicht irritiert sein, flog in Runde 2 raus, im Einzel, im Doppel auch keine Medaille, alles richtig. Nadal hätte sicher gerne sportlich besser abgeschnitten, keine Frage. Es ist jetzt nur aber auch kein Beinbruch. Er hat beide Goldmedaillen schon gewonnen. Und wir können ja mal kurz versuchen, uns jetzt von diesem Gold- und Erfolgsdruck und alles mal ein bisschen zu lösen und versuchen, einen Sportler reinzuversetzen. Weil ich bin ziemlich sicher, dass der größte Moment für Nadal bei diesen Olympischen Spielen, und ich behaupte sogar, dass es einer der größten Momente für ihn in seiner ganzen Karriere war, bereits vor dem Beginn der Spiele stattfand. Und zwar bei der Eröffnungsfeier in Paris. Also ausgerechnet ja von Zinedine Zidane die Fackel überreicht bekam und damit ein längeres Stück laufen durfte. Also ja, warum ausgerechnet Zidane? Nun ist nicht nur eine französische Fußballlegende, sondern ist eben auch genau die Person, die Nadal 2005 seine allererste Roland-Garros-Trophäe überreicht hatte. Und ja, kleine Anekdote am Rande, es war zwar nicht dieses Match, aber das erste Match, was ich von Nadal als Zuschauer bei den French Open saß eben auch Zinedine Zidane unter den Zuschauern, vielleicht 30 Meter von mir weg. Also es war, wie gesagt, ein großer Moment. Klar, in der wackeligen Bootfahrt mit Serena Williams, Carl Lewis, Nadia Comaneci, da waren auch noch andere internationale Legenden dabei, die die Fackel kurz hielten. Aber wenn ich jetzt keinen übersehen habe, war zumindest in der späten Phase der Eröffnungsfeier Nadal der einzige Nicht-Franzose, der damit länger gehen durfte, noch dazu als aktiver Athlet. Und man hat in seinem Gesicht, fand ich, schon gesehen, wie glücklich ihn das gemacht hat und das auch größer war wie alles, was auf dem Court passieren würde. Weil man darf nicht vergessen, dass Nadal anfangs nicht der Liebling der Massen in Paris war. Und Nadal erinnert sich mit Sicherheit auch noch an diese Zeiten. Da gibt es ein Match 2-5 gegen Grosjean, da haben ihn 15.000 Zuschauer wirklich versucht, fertig zu machen. Er konnte 9 Minuten wegen der Buhrufe nicht aufschlagen. Er hatte da anfangs einen schweren Stand in Paris. Federer, dessen Tennis so wunderschön anzuschauen war, der Französisch konnte, das war der große Liebling. Und Nadal war da ein bisschen der Spielverderber, so wie es halt später vielleicht Djokovic in Sachen Vettel war. Und vielen Franzosen gefiel das nicht, aber was Nadal eben schon damals auszeichnet, er hat das ertragen, er ist bescheiden geblieben, hat Federer stets gepriesen, hat nicht versucht, irgendwie frech zu kontern, hat sich trotzdem bei den Zuschauern bedankt und mit all dem und der Bescheidenheit, das hat ihm letztendlich die Liebe der Pariser eingebracht. Und daher muss ich dann immer ein bisschen schmunzeln über das Narrativ, dass nur einer immer schwer hatte und unfair behandelt wurde, weil es kommt natürlich immer darauf an, wie du auch damit umgehst und ob du zurückprovozierst, die Fans noch wütender machst oder eben nicht. Und das will ich gar nicht werten, weil ich bin ehrlich, ich wäre nicht so ruhig geblieben wie Nadal. Er hätte vermutlich auch eher mal zurückgestichelt, aber das gibt halt dann entsprechende Reaktionen. Und die negativen Gefühle gegen dich verstärken sich. Und wenn du es aber wie Nadal erträgst, dann ist eines Tages eben das möglich, was wir hier gesehen haben. Eine Stadt, die dich einst gar nicht mochte, liegt dir zu Füßen plötzlich. Und Nadal hat ja auch gesagt, dieses Bild, wie er mit der Fackel läuft und die Pariser ihm zujubeln, das wird für immer in seiner Erinnerung bleiben. Und deshalb war meiner Meinung nach, glaube ich, dieser Moment für ihn auch sogar mehr wert als jede weitere Medaille.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Oh, das hast du jetzt aber nochmal sehr schön eingerahmt, finde ich. Also irgendwie doch noch was Positives auch daran gefunden. Lass uns jetzt mal zu dem Damenfinale rüber switchen. Keine Sorge, wir haben Andy Murray nicht vergessen. Der kriegt natürlich auch noch seinen Part hier ein bisschen weiter am Ende noch. Aber das Damenfinale. Jim Wenjang gegen Donna Vekic. Dein Take dazu.
Ja, war ein interessantes Match, sicher eines, was vorab wenige getippt hätten fürs Finale, glaube ich. Also ich hätte das nicht getippt, gebe ich ehrlich zu. Es war auch enger, als der Score von 6-2, 6-3 es vermuten würde lassen. Aber Qin Wensheng war schon die bessere Spielerin. Hat mehr richtiges Sandplatztennis gespielt, Topspin agiert viel. Vekic war dann ja doch glatter unterwegs. Hat auch wie öfter in großen Matches ein bisschen nervöser gewirkt, was halt die Beine schnell schwerer macht. Und wenn du so offensiv agierst, dann führt das auch zu vielen leichten Fehlern. Cheng hat dann mit ihren Aufschlägen ganz gut variiert auch, aber trotzdem Vekic hat dann oft zu viele Returns verschlagen und irgendwie hat generell an dem Tag das Netz irgendwie eine magische Anziehungskraft auf Vekic ausgeübt. Also ihre Bälle sind da schon sehr oft drin gelandet. Und ja, sie hat sich noch ein bisschen frustrieren lassen, weil Cheng den Ballwurf öfter wiederholte oder sie beim Aufschlag mal unterbrochen hat. Das sind natürlich so kleine Spielchen. Aber Cheng wirkte einfach deutlich ruhiger und hat ihr Spiel besser auf den Court gebracht. Bei eigenem Aufschlag waren beide sehr anfällig. Also Cheng hat gerade so 50% ihrer Punkte über den ersten gemacht. Bei Vekic hat es nicht mal dafür gereicht. Was Cheng aber sehr gut machte, was vielleicht auch den Ausschlag gegeben hat, das war mit ihrer Vorhand zu dominieren und dann auch mit dem Topspin Vekic ein bisschen wegzudrängen. War jetzt ehrlicherweise auch nicht das beste Finale, was ich gesehen habe, muss ich auch zugeben. Aber am Ende eine absolut würdige Olympiasiegerin.
Ja, und die ja vor 2-3 Jahren da schon auch mal sehr stark gespielt hatte gegen Iga Świątek, kann ich mich daran erinnern. Es passt eigentlich alles sehr gut zu ihr und jetzt hat sie sich da durchgesetzt. Da ist natürlich direkt auch jetzt die Frage bei ihr und vielleicht auch bei Vekic, aber die haben wir natürlich schon länger auf dem Schirm. Die hat jetzt ja in Wimbledon auch gut gespielt. Aber die Frage, ob das nur der Anfang ist, vermutlich muss man die Frage eher in Richtung Zheng stellen.
Ja, allein schon wegen des unterschiedlichen Alters. Cheng hat mit 21 Jahren auch langfristig schon mehr Potenzial, das muss man schon sagen. Man hat bei ihr aber auch den Durchbruch schon seit 2 Jahren vorausgesagt, mindestens. Speziell ja auch in diesem Jahr, ja, Australian Open Finale. Und dann ist sie halt wieder ein halbes Jahr jetzt bis komplett vom Radar eigentlich verschwunden. Also ich habe vorhin mal nachgeguckt, ihre Bilanz nach dem Australian Open Finale bis zum Ende von Wimbledon, also Mitte Juli, war 11-10. Das ist jetzt nicht die Bilanz von einer Top-10-Spielerin, wo sie in der Weltrangliste steht und für mich auch eigentlich hingehört. Aber es ist halt sehr inkonstant und das macht sie ein bisschen schwer vorherzusagen noch. Sie hat mit Pere Rieber einen guten Coach, den glaube ich auch Coco Gauff besser noch an ihrer Seite hätte. Aber zu der kommen wir ja noch. Ich glaube definitiv, dass sie früher oder später einen Grand Slam gewinnen wird. Wie schnell das oder ob das jetzt in Kürze passieren wird, schwierig vorherzusagen. Bei ihr ist nichts auszuschließen, aber man muss natürlich schon sagen, bei der Konstanz und man hat jetzt auch, was ich am Anfang erwähnt habe, schon gesehen, der Damen-Tour war auch ein bisschen von Absagen gebeutelt. Da haben schon ein paar Top-Namen gefehlt, was den Weg ein bisschen angenehmer machte. Wobei man auch sagen muss, dass Qin Wensheng da den deutlich schwereren Weg als Vekic noch hatte. Und immerhin, wer Świątek bezwingt, der ist dann sowieso würdige Olympiasiegerin in Paris, würde ich sagen. Aber ja, das muss man ein bisschen abwarten. Vekic, genau, haben wir ja schon mal Wimbledon angesprochen. Das einstige Wunderkind ist jetzt inzwischen schon 28 Jahre, scheint jetzt aber nach Verletzungspech in den Jahren zuvor ein bisschen konstanter zu werden und auch mal öfter ein Name, auf den man da auch in späten Phasen von Grand Slams achten muss. Immer noch, wie erwähnt, spielen die Nerven ja manchmal einen Streich. Das war in Wimbledon gegen Paolini so. Das war hier im Finale ein bisschen so. Aber sie hatten einen wichtigen Schritt trotzdem geschafft. Also gegen Kostyuk war, glaube ich, das Viertelfinale. Das war für mich eines der besten und packenden Matches bei Olympia. Da schien es Vekic eigentlich wie immer fast in dem Jahr nervlich nicht zu packen, war die bessere Spielerin, schlug mehrmals zu Matchbeginn auf, hat es aber einfach nicht zugekriegt, hat Matchball serviert, ein Doppelfehler bei Matchball serviert, so ist richtig. Und im Match-Tiebreak ist es dann richtig kurios geworden, als sie dann ein Matchball gegen sich hatte und wirklich fast schon genervt wirkte und einfach beim Return, ich will nicht sagen blind, aber einfach komplett drauf drosch und der Ball halt entweder unerreichbar im Feld oder in der Zane landet und in dem Fall ist er im Feld, gerade so auf der Linie gelandet, da schien es ihr fast schon egal. Und sowas hat dann halt am Ende nochmal das Match gedreht und sie hat es doch noch gewonnen und sowas kann in Zukunft helfen. Das sind wichtige Matches mit so viel Dramatik, dass sie die auch mal für sich entscheidet, weil bisher hat sie die halt meist verloren. Also mal sehen, ich bin gespannt, ob es jetzt bei den US Open, weil Hartplatz ihr eigentlich auch liegt, ob sie da jetzt auch nochmal einen guten Grand Slam hinlegt.
Ja, und noch etwas mehr Konstanz vielleicht irgendwie dann da reinbekommt. Iga Świątek hast du gerade schon fallen lassen. Wenn man da sich jetzt die Frage stellt, ob das ein Erfolg oder eine Enttäuschung ist, dann ist es dann höchstwahrscheinlich doch eher die Enttäuschung. Das war ja ein unglaublicher Run, gerade in Paris. Die Bilanz, die sie da hingelegt hat, jetzt ist sie doch mal wieder bezwungen worden von Zheng. Oder siehst du trotzdem vielleicht noch irgendwie einen kleinen Erfolg darin? Ich meine, andere hat es ja noch schlimmer erwischt eigentlich, andere Favoritinnen, wie zum Beispiel Coco Gauff.
Ja, also es ist schwierig, weil an sich sage ich, hey, es ist Bronze, es ist eine Medaille.
Wie gesagt, ja, aber da sind wir wieder beim Thema von vorhin.
Ja, ja, 99% gehen halt ohne Medaille nach Hause.
Stimmt.
Deswegen hoffe ich eigentlich, dass ein bisschen die Freude überwiegt. So schien sie es auch kurz auf dem Podest auszustrahlen, als sie die Bronzemedaille überreicht bekam. Aber ich verstehe deine Frage sehr gut und es ist auch klar, das wusste sie zu jedem Moment und das hat es, glaube ich, auch schwer gemacht. Das war für sie eine Chance auf Gold bei Olympia, die sie für restliches Sportlerleben so nicht mehr erhalten wird. Mhm. Natürlich bleibt die Chance auf Gold, die ist weiter da. Hoffentlich wird sie da noch ein paar Olympische Spiele spielen können. Aber das war jetzt auf ihrem Court, wo sie normal unbesiegbar ist. Und das wird es in ihrer Karriere sehr wahrscheinlich nicht mehr geben, weil die nicht so schnell nicht wieder in Paris sein werden. Alle haben mit der Goldmedaille erwartet und gerechnet. Sie selbst hat das ganze Jahr, ich glaube eigentlich auch schon im letzten Jahr teilweise drüber gesprochen, dass das jetzt ihr großes Ziel ist. Wichtiger auch als die French Open, weil Maya, die kann sie jedes Jahr gewinnen. Aber diese Chance auf Gold in Paris, die gibt es halt wirklich nur einmal. Und da hat sie sich selbst, glaube ich, auch ein bisschen Druck aufgebaut und das hat auch ihre Psychologin, die sie ja ständig begleitet, nicht in den Griff bekommen. Świątek hat nach dem Branchenmatch ja gesagt, auf der Tour weiß ich, dass ich immer eine nächste Chance recht schnell bekomme, aber hier ist es halt nur einmal in 4 Jahren. Ich habe gestern 6 Stunden geweint. Wenn ich heute kein Match gehabt hätte, hätte ich vermutlich sogar die ganze Woche geweint. Und da merkst du halt, wie viel Druck die sich gemacht hat, unbedingt Gold holen zu müssen. Und genauso hat sie auch gespielt. Also Quinn Wensheng hat das gut gemacht, aber ich bleibe dabei, dass Świątek das noch mehr verloren hat und im Normalfall für sich entscheidet. Also im zweiten Satz hat sie ja schon mit 4-0 geführt und das hat immer noch nicht zum Satzgewinn gereicht. Sie hatte da wirklich schnell wieder ihren Panikblick und auch ihr Panikspiel. Und eine Sache, was ich ja in Wimbledon schon mal angesprochen hatte, das fehlt mir weiterhin. Sie braucht es normal nicht auf Sand, aber ein paar Variationen, vielleicht wenn das Schema A mal nicht funktioniert, würden ihr, glaube ich, nicht schaden. Ich vermisse, wie auch da schon erwähnt, vor ein paar Wochen den Stopp, der auf Sand ja auch sehr effektiv sein kann und den sie kann. Also wenn man sich mal ein altes Match von ihr gegen Halep anschaut bei den French Open 2020, da hat sie den immer wieder grandios eingesetzt. Einfach so, dass sich die Gegnerin nicht ganz so drauf einstellen kann, was Świątek macht, auch wenn das meistens trotzdem nicht zu verteidigen ist. Und ich weiß nicht, ob sie es noch ein bisschen zusätzlich gestresst hat, weil sie im Match zuvor ja von Danielle Collins so ein bisschen angezählt wurde, in Anführungszeichen, weil dass sie da ja als jemand, der laut Collins ein bisschen heuchlerisch wäre oder nicht so tun soll, als hätte sie Mitleid wegen ihrer Verletzung. Ich fand das öffentlich so breit zu treten von Collins nicht ganz so cool, aber ich verstand, dass sie ein bisschen genervt war, dass Świątek ständig das Racket gehoben hat, wenn Collins servieren wollte. Das habe ich schon verstanden, dass sie da mal gesagt hat, hey, spiel mal nach dem Rhythmus des Aufschlägers und nicht immer nach deinem, weil das ist nun mal so vorgeschrieben. Das macht Świątek schon gern, da ein bisschen den Rhythmus zu nehmen, aber Collins wäre jetzt ehrlicherweise auch nicht die, die ich für ein Fairplay-Award direkt vorschlagen würde.
Ja, und sie war aber auch nicht die einzige US-Amerikanerin, bei der es ein bisschen Ärger gab.
Das ist richtig, das kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob die US-Amerikanerin irgendwie zu viel verseuchtes Wasser aus der Seine getrunken haben, aber ich weiß nicht, was da los war, keine Ahnung, aber ausgenommen von Pegula war irgendwie bei jeder Stress dabei. Bei Goffs Niederlage gegen Vekic gab es ja auch reichlich Drama wegen des Ausrufs von einem Linienrichter, der dann korrigiert wurde, was aber ihrer Meinung nach dazu geführt hatte, dass sie den Ball ins Netz geschlagen hatte. Ihr ist sowas Ähnliches bei den French Open in dem Jahr gegen Świątek auch passiert, das muss man dazu sagen. Daher verstehe ich auch, dass sie sich daran erinnert gefühlt hat schnell, aber diesmal lag sie falsch, anders als damals. Und hat halt echt einen riesen Fass draus gemacht, die ganz große Keule da auch rausgeholt, also da wirklich Absicht unterstellt, weil es immer bei ihr passieren würde. Und ja, auch bei Serena würde es passieren, wäre es oft passiert. Also man kann sich ja denken, was sie damit andeuten wollte. Und naja, wenn sie halt echt dieses Gefühl hat, dass sie immer ständig benachteiligt wird, dann habe ich echt Sorge, dass ihr das langfristig eher schadet, weil damit lenkt sie auch ein bisschen von den wahren Problemen ab, die sie gerade hat. Also sie spielt echt seit Monaten kein gutes Tennis für ihre Verhältnisse. Ihr Aufschlag ist wackelig, die Vorhand ist weiter ein Problem. Also da hat sie andere Baustellen, glaube ich. Mal sehen, jetzt geht es ja zurück in ihre Wohlfühloase, in die USA, zu den US Open dann auch, wo sie eine riesige Unterstützung vom Publikum hat, aber ist dort natürlich auch Titelverteidigerin. Also dann muss sie abliefern, weil sonst fällt sie in der Rangliste schnell mal ein gutes Stück nach unten. Und ja, für mich kam aber ehrlicherweise sogar der Zoff von Emma Navarro mit Qin Wensheng am überraschendsten, weil dass Collins ihre Gegnerin angiftet, ist jetzt nicht wirklich neu. Auch Goff wird schon mal mit Schiedsrichter, gibt schon mal emotionale Wortwechsel. Aber bei Navarro hatte ich es halt echt nicht erwartet. Vor allem halt auch wie krass, weil sie hat überhaupt keinen Respekt vor Cheng. Also das fand ich schon eine krasse Aussage, ehrlicherweise. Und ich weiß jetzt nicht, dass die nutzt gerne mal auch so ein bisschen wie Świątek Räuspern oder Bewegungen des Zuschauers dazu, um die Aufstiegerin zu unterbrechen, was ja auch Vekic im Finale ziemlich frustriert hat. Aber das fand ich dann trotzdem hart, weil, wie gesagt, da ist jetzt nicht die Einzige, wo das macht. Also sonst kam sie mir bisher jetzt nicht unfair rüber, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was in der Kabine passiert natürlich. Aber da fand ich eigentlich den Konter von Qin Wensheng ganz cool. Hey, ich nehme das gar nicht als Angriff, weil sie hat ja verloren. Und das fand ich ganz cool.
Ja. Ja, also durchaus auch hier und da mal so ein bisschen Ärger mit dabei, war schon ganz gut was los. Jetzt müssen wir uns nochmal die deutsche Brille so ein bisschen aufsetzen. Natürlich die Story, die über allem schwebte, war der Abschied von Angie Kerber, die ja gerne mal in Interviews den Satz fallen lässt oder den Halbsatz, ich habe mein Herz auf den Platz gelassen. Das hat sie immer mal wieder gesagt. Das ist so eine Floskel, die sich bei ihr so einschleicht. Aber ich würde sagen, sie hat wirklich ihr Herz auf den Platz gelassen. Das war nochmal ja, so die richtig kämpferische Angie Kerber, ja, wie wir sie eigentlich über die vielen Jahre auch immer so erlebt haben. Und das hat sie hier nochmal richtig gut zelebriert, finde ich. Hast du das so erwartet?
Ja, nicht direkt, aber erstmal ist es ein bisschen schade, dass jetzt alles irgendwie bei Olympia gleichzeitig passiert, also auch Andy Murray noch, weil wir da jetzt irgendwie kaum die Zeit haben, die Karrieren entsprechend zu würdigen. Vielleicht macht man das einfach mal extra, sei es in einer Jahresendfolge oder mal ganz extra. Da können wir ja mal schauen. Aber zurück zur Frage von dir. Nee, also so hatte ich das nicht erwartet. Das kann mir auch keiner sagen, dass ich das angedeutet hatte in den Vormonaten. Was ich erwartet hatte oder ihr zumindest mehr Chancen gegeben habe als vielleicht manche anderer, ohne jetzt direkt einen Sieg vorherzusagen, ist, dass sie Osaka ein bisschen Probleme machen würde in Runde 1. Weil wir dürfen bei der, das habe ich jetzt echt öfter gehört, da dürfen wir echt nicht den Fehler machen, die jetzt auf Sand total zu überhöhen, weil sie in ihrem Leben jetzt ein richtig gutes French Open Match gegen Świątek gezeigt hat, wo die Bedingungen aber aufgrund der Temperaturen, viel Regen den Tagen über und auch mit dem Dach, das war dann eher ein Hartplatz teilweise. Und das war diesmal ja gar nicht der Fall. Und dann hat Kerber schon deutlich aufgezeigt, dass Osaka sich auf Sand immer noch nicht gut bewegt. Danach gegen die Rumänin Christian, das war klar, dass es ein richtiges Kerber-Battle wird, wo sie am Ende auch sehr müde wirkte, durchgequält hat, wie man sie halt kennt. Aber ich gebe ehrlich zu, dass ich danach dachte, okay, gegen Leila Fernandes findet der Märchenlauf jetzt ihr Ende. Da hat sie mich echt beeindruckt, dass sie das auch noch geschafft hat. Und ja, am Ende sogar ein bisschen ärgerlich, dass du jetzt so knapp gegen die spätere Olympiasiegerin unterliegst. Aber natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass es dann sonst für Gold gereicht hätte, weil die Mondbälle, die da gegen Qin Wensheng gewirkt, super funktioniert haben auch. Ich glaube nicht, dass die gegen Świątek die gleiche Wirkung entfaltet hätten. Aber wer weiß. Und auch wenn es irgendwie natürlich schade ist, dass es jetzt so knapp nicht geklappt hat mit dem Halbfinale und einer wirklichen Medaille, ich glaube, wir sind uns schon einig, also abgesehen vom Ausgang hätte es eigentlich kein besseres letztes Match für die Karriere von Angie Kerber geben können, weil das hat wirklich alles, glaube ich, nochmal in 3 Stunden zusammengefasst. Sie war von ihren Möglichkeiten schon die unterlegene Spielerin, was ja in ihrer Karriere auch mal öfter der Fall war, aber mit ihren einzigartigen Fähigkeiten, dieser Beinarbeit, den Kämpferqualitäten, hat sie es einfach trotzdem geschafft, dieses Ganze so ja, in so eine kleine Straßenschlacht zu verwandeln. Und da fühlt sie sich halt zu Hause und kann man auch verschieden betrachten. Ich habe auch unterschiedliche Reaktionen zu dem Match gelesen. Für einige war es das beste Match in dem Jahr überhaupt. Andere fanden es qualitativ eher bescheiden. Ich bin ehrlich, bei den 30-sekündigen Mondball-Duellen dachte ich zwischen schon kurz mal, gucke ich hier Olympiatennis oder meinem lokalen Tennisclub zu. Aber ich habe es dann insgesamt doch mehr geliebt, weil es war einfach mal, ja, es war großartig zu sehen. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Das Bum-Bum-Tennis sehen wir ja auch oft genug sonst. Und ja, wie sie sich auch dann bei den Matchbällen wehrte und die nochmal aggressiv abwehrte, das war einfach super beeindruckend und wie man sie halt in besten Zeiten kannte. Also große Leistung zum Abschied einer großen Karriere und wie gesagt, der können wir uns hoffentlich nochmal irgendwann ausführlicher widmen.
Ja, und Mischa Zverev hat ja immer gefordert, bei Eurosport spielt doch bitte noch so ein bisschen weiter, denn es geht doch noch so gut, das hat sie ja nochmal gezeigt, aber da war sie, glaube ich, schon innerlich sehr, sehr gefestigt und wusste schon, dass diese Entscheidung nicht mehr so leicht zu kippen sein würde. Und jetzt steht sie und ja, hat sie uns am Ende nochmal ein tolles Turnier gezeigt, auch wenn es im Doppel nicht ganz so gut lief. Da ist sie in der ersten Runde mit Laura Siegemund ausgeschieden in 2 Sätzen gegen Bolter und Watson. Vielleicht haben sie sich da mehr erhofft. Machen wir das mal eben rund. Korpatsch und Maria auch erste Runde raus. Bei den Damen, dann gucken wir rüber auf die Herren. Köpfer und Struff haben sich ins Viertelfinale gespielt, genauso wie Krawitz und Pütz, auch Viertelfinale. Vielleicht hat man aber gerade von dem Mixed Zverev und Siegemund noch etwas mehr erwartet. Die sind früh rausgegangen, allerdings gegen Siniakova und Machac. Und die haben nun mal am Ende das Turnier gewonnen. Aber da hätte man vielleicht gedacht, dass da etwas mehr geht bei dieser Paarung.
Ja, da komme ich gleich dazu, weil ich finde, auch beim Herren-Doppel hatte ich ein bisschen auf eine Medaille geschient. Also Struff und Köpfer haben das echt gut gemacht, sind ja nur knapp nach zwei Tiebreaks an den späteren Olympiensiegern Ebden und Pierce gescheitert. Aber ich hatte da vor allem ein bisschen auf Gravitz-Pütz gesetzt, die da leider dann knapp im Match-Tiebreak verloren. Da komme ich gleich nochmal dazu, zu dieser Match-Tiebreak-Sache. Aber irgendwie waren es dann immer die Tschechen bzw. Kollege Tomáš Macháč, der die Medaillenträume von den Deutschen killte. Also außer im Einzel, da ist er Zverev unterlegen. Aber ja, du hast angesprochen, im Mix Siegemund und Zverev sogar ein 1 gesetzt, was jetzt nicht allzu viel aussagt, muss man fairerweise sagen, wer jetzt die beste Paarung da ist, weil bei Olympia zählen halt da die Einzel-Rankings mit rein. Nur, ja, Siniakova Macháč, du hättest keine undankbare Auslosung haben können. Zverev ist ein passabler Doppelspieler, der mit seinem Aufschlag natürlich gut helfen kann. Volley, wissen wir alle, ist ein bisschen schwankend, aber bei Macháč sieht es so ähnlich aus. Er wird nicht ganz so gut wie Zverev, aber voliert okay. Daher würde ich sagen, ähnliches Level. Und normalerweise entscheidet es dann die Dame. Und da würde ich in den meisten Fällen oder fast in allen mit Siegemund gehen. Aber Siniakova ist halt die beste Doppelspielerin der Welt. Ja. Muss man so ehrlich sein. Und Siegemund und Zverev, das passt insofern, dass Zverev schon Siegemund die Kommandos geben lässt als erfahrene Doppelspielerin. Aber auf dem Platz hat man dann auch schon bei einigen Situationen gesehen, dass eigentlich beide so ein bisschen Alpha-Tierchen sind. Da sind dann beide mehrmals einfach zum Ball gerannt und haben versucht, ihn zu schlagen. Da hat jetzt die Chemistry bei Siniakova und Macháč doch ein bisschen besser gewirkt, wobei das ja auch ein bisschen kurios ist bei denen. Die beiden waren oder sind wieder ein Paar. Also kurz vor den Olympischen Spielen hat Siniakova tschechischen Medien gesagt, dass sie keines mehr sind. Sie würden bei Olympia trotzdem doppelt zusammenspielen, bzw. Mix zusammenspielen, was auch schon mal interessant ist. Und dann auf dem Court hat man jetzt nichts von Spannung gesehen. Nach dem Sieg gegen Siegemund Zverev gab es sogar einen Kuss auf die Wange. Und nach dem Gold war es ja dann sogar auf den Mund. Also ich weiß jetzt nicht, ob die wieder, sie wollten da nicht verraten, ob sie wieder zusammen sind, was ja auch ihr Recht ist, aber sie haben natürlich Interesse geweckt, mit dem sie zuerst gesagt haben, sie sind nicht mehr zusammen.
Ja, ja.
Sagen wir, Gold hat ihrem Verhältnis nicht geschadet. Und bei Siniakova kommt ja noch hinzu, auch bei Krejčíková, wo ja auch jetzt nicht auf die allernetteste Art auseinandergegangen wurde, gelang zwar jetzt nicht dieses Gold-Comeback, aber nach dem Mix-Gold gab es dennoch eine dicke Umarmung miteinander, also ich weiß nicht, bei all dem Drama um Siniakova, vielleicht hätte Netflix für Breakpoint einfach mal sie folgen sollen, dann glaube ich, wäre die Serie auch ein Erfolg geworden.
Vielleicht schon, ja. Ich finde es übrigens schade, dass da nicht mehr passiert, aber gut, ich habe mir das immer ganz gern angeschaut. Also, du hast es schon erwähnt, Ebden Pierce gewinnt dann also das Herrendoppel, dann haben wir das Damendoppel noch mit Sara Errani und Jasmine Paolini, die gewonnen haben gegen Andreeva und Schneider im Match-Tiebreak. Ja, und dann haben wir natürlich noch das eine größere Thema, den Murray-Abschied. Vielleicht frage ich dich zuerst, wie du den erlebt hast. Denn das, also sowohl Kerber, wir haben das schon gesagt, mit dem Herz auf den Platz gelassen. Ich finde, das ist auch eine Formulierung, die auf Andy Murray zutrifft.
Ja, und das war auch wie bei Kerber. Du hättest seine Karriere eigentlich auch nicht besser zusammenfassen können, wie mit diesen Doppelauftritten. Also jetzt nicht vom Niveau her. Er hat gestruggelt. Gesundheitlich war das sicher nicht optimal. Aber wie er da und Dan Evans 7 Matchbälle abgewehrt haben in den ersten beiden Matches und da jeweils noch gewonnen haben, das war schon sensationell. Im ersten Match haben die anderthalb Sätze wirklich, wenn wir ehrlich sind, grausam gespielt. Du dachtest, oh je, bitte nicht mit so einem Auftritt abtreten. Aber sie haben sich einfach geweigert zu verlieren und haben dann echt beim Matchball gegen sich das beste Tennis gezeigt. Zweites Match fand ich dann auch beeindruckend, weil ich da Chill und Fliegen viel höher eingestuft hatte. Und Fritz und Paul, ja, dann war dann Endstation okay, aber auch da, selbst da haben sie ja noch mal ein kleines Comeback gestartet, bevor es dann vorbei war. Und wir müssen Murray sicher auch mal, wie bei Kerber, mehr Zeit reinräumen, um diese Karriere wirklich zu würdigen, weil wenn man nur sagt, hey, 3 Grand-Slam-Siege, 2-mal Olympiagold, das wird ihm eigentlich gar nicht gerecht, weil Murray war wirklich der Einzige, der über Jahre und bis zu seiner Verletzung der Big Three dauerhaft Paroli bieten konnte. Ja, Stan Wawrinka hat auch 3 Grand Slams gewonnen, war auch ein fantastischer oder ist auch ein fantastischer Spieler, aber da muss man schon sagen, dass der es nur mal bei Grand Slams aufblitzen hat lassen fast. Klar ist am Ende jetzt der Abstand bei der Anzahl der Grand Slams zu seinen größten Rivalen riesig und alles in allem hatten die wahrscheinlich auch noch ein wenig mehr Möglichkeiten, aber trotzdem glaube ich, dass der Abstand in der Größe sogar weder seinem Spiel noch ihm gerecht wird, weil er da einfach auch viel Pech hatte mit seiner gesundheitlichen Problemen. Und umso schöner ist es, dass er halt zumindest auf jeden Fall Olympia und Wimbledon gewonnen hat, beides in London, seine Heimat. Also das macht ihn dort ja unsterblich. Und ich sag, Murray auf seine sportlichen Erfolge zu reduzieren, ist, glaube ich, falsch. Er hat in der Tennisszene viele Denkanstöße geliefert, viele unterhaltsame Momente beschert, die hoffentlich ja auch nach der Karriere nicht aufhören werden. Also den ersten hat er ja unmittelbar danach, nach dem Match, seinem letzten Match geliefert, als er getwittert hat, hey, ich habe Tennis sowieso nie gemocht. Fand ich auch schon wieder typisch Andy Murray. Aber gerne sag doch du auch mal was zu ihm, weil du hast ja auch immer ihn sehr, sehr geschätzt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt hier keine Stichworte oder Ähnliches notiert, aber ich habe es natürlich auch immer neben den ganzen Tischtennisübertragungen auch wahrgenommen und dachte auch so, irgendwie Wahnsinn, dass man den nicht so richtig wegkriegt mit den ganzen Matchbällen da und so, soll dann vielleicht auch so sein. Jetzt hast du das gerade mit X oder Twitter schon angesprochen, da hat er ja auch seine Bio noch geändert, habe ich gesehen, ne? Da stand ja vorher I play Tennis und dann jetzt steht da I played Tennis, also das ist auch dieser, ich glaube, das ist auch sowas, was ich irgendwie an dem mag, dieser britische Humor und was man auch so mitbekommen hat, aber das gilt nicht nur für Murray, das gilt natürlich auch für andere, wenn die da im olympischen Dorf im Restaurant sind, wo es Essen gibt, das ist ja Wahnsinn, ne? Die müssen ja nur Fotos machen die ganze Zeit und so und ja, die haben einfach mit ihrer Art und Weise, das gilt natürlich auch insbesondere für Andy Murray, dafür gesorgt, dass man sich an sie erinnert, weil der wirklich sein Herz auf den Platz gelassen hat und einfach dem Tennissport so viel untergeordnet hat und ich habe das einfach immer gerne verfolgt. Allein schon dieser schleppende Gang zwischen den Ballwechseln, wo ich so dachte, eigentlich kann der doch gar nicht mehr so richtig und dann geht es doch wieder weiter und das war schon ziemlich schön. Ich habe ja auch in Wimbledon die ganze Geschichte miterleben dürfen, als er da verabschiedet worden ist, auch ganz speziell auf dem Center Court, bin ich ganz froh, dass ich dabei sein durfte. Nach hinten raus, letzte Frage, ja, so ein bisschen offen gestellt. Hast du irgendwelche Wünsche für zukünftige Olympische Spiele? Vielleicht auch irgendwie was, was man ja besser machen kann, verändern kann, wie auch immer?
Ja, da fällt mir schon ein bisschen was ein. Also es waren tolle olympische Tennisspiele, die anderen Sportarten gehen ja teilweise noch weiter, aber ich fand den Match-Tiebreak im Doppel, das hatte ich erwähnt, ich weiß nicht, ob ich da so der größte Fan bin, weil es halt schon den Glücksfaktor extrem erhöht. Nadal hat es, glaube ich, sogar Lotterie genannt. Und ich finde auch, dass es gute Doppelpaarungen wie eben Gravitz-Pütz ein bisschen ausbremst. Klar, mehr Überraschungsfaktor kann man auch so sehen. Und wenn du halt alles so eng drängst, dann entzerrt es das vielleicht ein wenig. Macht es den Spielplan oder vielleicht auch für den Einzelspieler nicht zu anstrengend, wenn sie auch doppelt spielen. Von der Seite verstehe ich es, aber ja, du erhöhst halt ein bisschen den Glücksfaktor. Was ich größeres Problem finde, ist die Nachrückerregel bei Olympia. Das finde ich Quatsch, das haben auch Alcaraz und Djokovic hinterfragt. Also Matt Ebden ist ein netter Kerl, der sich ja toll auch mit seinem Kopf, mit Trikot über den Kopf gezogen hat, nachdem er dann doch noch ein Spiel gegen Djokovic gewonnen hat. Aber das Duell war echt albern und hat auch Djokovic nichts gebracht. Also kann auch jemand sagen, ja, Nadal hat beim Score auch lange Zeit ähnlich ausgesehen, aber das ist überhaupt nicht zu vergleichen, weil Djokovic gegen Nadal von Beginn an, du hast angesprochen, so super fokussiert war, als wäre es das Olympia-Finale wirklich und gegen Ebden hat er vielleicht 70%, wenn überhaupt, gespielt. Hat danach auch ja immer betont, hey, ich habe gegen einen Doppelspieler gespielt, was ich gut fand, weil er wollte jetzt nicht vorführen, sondern eher sagen, hey, der Junge ist ein guter Spieler, aber das ist halt ein Doppelspieler, der hat seit Ewigkeiten kein Einzel gespielt und deswegen war es halt einfach überhaupt kein Matchup, was irgendwie sehenswert war. Auch Petro Tsitsipas hat im Einzelhauptfeld bei Olympia nichts verloren, so ehrlich muss man sein. Da waren Spieler dabei, die würden nicht mal bei einem Challenger reinrutschen und da finde ich, muss man irgendwie eine andere Lösung finden. Was zugegeben nicht leicht ist, wie kommst du einfach an Reservespieler bei Olympia, die eh abgesagt haben, wenn jetzt kaum spontan doch teilnehmen wollen? Ich habe dann eher überlegt, es gibt Spieler wie Jannik Hanfmann, der wäre, glaube ich, sehr gerne dabei gewesen. Ist halt die Frage, wären die bereit als Ersatz, auch wenn sie vielleicht nicht spielen und woanders bei anderen Turnieren Geld verdienen könnten, trotzdem mitzureisen. Man müsste dafür wahrscheinlich auch dann diese Maximalspielergrenze aufbrechen. Klar, ist schwierig. Es wäre halt einfach einfacher wahrscheinlich, wenn es während Olympia kein anderes Tennisturnier gibt. Da schießt sich, finde ich, Tennis wieder ins eigene Bein ein bisschen. Aber ja, ich wäre lieber dafür, dann die Draws größer zu machen, um mehr Spieler die Möglichkeit zu geben, mitzuspielen und dann halt über 2 Wochen einfach zu spielen. Dann könnte man auch den Mixed Draw, was ich finde ein ziemlich extrem cooler Wettbewerb bei Olympia ist, weil es da ja wirklich Paarungen gibt, die du sonst nie siehst, dass man den auf 32 vergrößert, weil 3 Siege bis zur Medaille finde ich schon immer sehr schnell. Und Tischtennis bist du ja der Experte, aber da gibt es ja auch Einzelteam und Mixed und das wird halt über 2 Wochen gespielt und nicht alles in eine Woche gequetscht. Das fände ich dann schon gut. Warum muss das, wie gesagt, in irgendwie einer Woche stattfinden? Das macht nämlich genau die Probleme, was Zverev angesprochen hat mit der Ansetzung. Da hat er sich ja auch drüber aufgeregt, was ich einerseits verstehe, aber das Problem hatten viele. Da war er nicht der Einzige, der diese Ansetzung hatten und es ist halt schwierig, wenn Taylor Fritz zum Beispiel in allen 3 Wettbewerben spielt, da die Ansetzungen fair und gerecht zu machen, ist schwierig. Deswegen vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen entzerren.
Ja, da müsste man darüber nachdenken, das eher so nacheinander zu spielen, die einzelnen Wettbewerbe. Aber das ist beim Tennis ja eher nicht so üblich, dass du dann zum Beispiel erst das Einzel spielst, dann das Doppel und dann das Mixed oder irgendwie so. Ja, ja, auf jeden Fall sehr viele gute, interessante Ansätze von dir. Mal sehen. Die nächsten Spiele sind noch etwas länger hin. Das dauert noch ganze 4 Jahre. Dann mit dem 41-jährigen Novak Djokovic.
Das, natürlich.
Das wäre doch was. Ja. Stefan, danke dir für heute. Wir werden uns wiederhören im Rahmen der US Open. Das kennt ihr ja schon. Also erste Woche, zweite Woche und nach dem Finale gibt es dann auch eine Folge. Für heute soll es das gewesen sein. Und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.